Freue dich, Welt, dein Retter kommt. Wir befinden uns ja mitten im Advent und wir feiern wie jedes Jahr so das Warten auf Jesus, auf den Retter. Und wie jedes Jahr genieße ich selbst diese Adventszeit total. Also dieses ganzen Lichter, den Adventskranz, die Weihnachtslieder, auch die ganz kitschigen, Plätzchen backen, Lichter überall in der Stadt, der Tannenbaum, den wir gestern gekauft haben und letztlich sich darauf besinnen, dass Jesus Mensch wurde. Warten auf Jesus, darauf, dass er kommt. Das ist ja das Zentrale. Und gleichzeitig ist das genau das, was für mich jedes Jahr sich auch so ein bisschen komisch anfühlt. Denn eigentlich genau genommen ist Jesus ja schon gekommen. Wir leben ja in der Zeit nach Weihnachten. Wir müssen nicht mal warten, dass der Retter geboren wird. Für uns ist ja die Adventszeit mehr so die Zeit der Erinnerung. So ein bisschen wie eine ganz lange vierwöchige Geburtstagsfeier. Wir feiern das, was schon geschehen ist. Und ich vermute mal ganz stark, dass keiner hier im Raum wirklich darauf wartet, dass Jesus so erneut geboren wird. Wir warten stattdessen auf die Zeit, in der Jesus einmal wiederkommt. Dann, wenn die Zeit dieser Welt vorbei ist, Jesus mit seinen Engeln erscheint, der große Posaunenschall ertönt, Gerechtigkeit geschieht und wir in Gottes neue Welt eingehen werden. Dann, wenn dann wirklich endgültig jede Krankheit, jeder Krieg, jede Träne vorbei sein wird. Doch noch sind wir nicht so weit. Noch leben wir in dieser Wartezeit, bis das geschieht. Und damit sind wir so ein bisschen wie die Menschen vor 2000 Jahren. Die haben ja auch auf den Retter gewartet. Nur es gibt halt diesen einen entscheidenden Unterschied. Wir warten gemeinsam mit dem Retter auf ihn. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Der Retter, der schon gekommen ist, lebt in uns. Und Jesus vergleicht sein Reich und die damit versprochene Rettung mit so einem Samenkorn, das ganz winzig anfängt und sich immer weiter ausbreitet, weltweit, aber auch in jedem Einzelnen persönlich. Und diese Rettung, die ist so ganz anders, als die Menschen es vor 2000 Jahren erwartet haben. Und die haben ja lange gewartet, sehr lange, viele Generationen lang. Und dann endlich kam Jesus, der Retter, der Messias. Doch er kam nicht so, wie sie dachten. Und das hat damals sehr viele Menschen irritiert und in ihrer Wahrnehmung blockiert. Jesus war am Werk, rettete Menschen und sie selbst haben es verpasst. Und es gibt im Neuen Testament ganz viele solcher Geschichten. Geschichten, in denen Jesus handelte, aber die Menschen ihn dann trotzdem nicht als Retter erkannt haben. So wie im heutigen Predigttext. Und die meisten von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit dem Namen Zachäus. Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich das Vierfache zurück. Jesus aber sprach, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, 1-10. Jesus besucht Jericho, die Palmenstadt. Einer Stadt, der es damals auf den ersten Blick total gut ging. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel im fruchtbarsten Gebiet Judäas. Die Landwirtschaft erbrachte reiche Erträge, große Palmen, weite Felder und guter Wein. Und das Klima, das war selbst jetzt im Winter so angenehm, dass Herodes der Große sich am Rand der Stadt einen Winterpalast hat bauen lassen, inklusive eines 600 Quadratmeter großen Schwimmbeckens. Und auch die Innenstadt dieser Stadt muss total faszinierend gewesen sein. Während die meisten Städte in der damaligen Zeit total eng bebaut waren, gab es in Jericho breite Straßen, großzügige Villenviertel, Parks und viele Bäume in der Stadt. Richtig, richtig schön. Doch den Wohlstand und den Reichtum der Stadt konnte nur ein kleiner Teil genießen. Die, die im Villenviertel wohnten. Und den anderen, denen ging es nicht so gut. Denn sie litten unter der römischen Besatzungsmacht. Und jeder römische Soldat konnte Gefälligkeiten einfordern, die Zölle waren hoch und die Proteste wurden äußerst brutal unterdrückt. Und als damaliger Jude hattest du jetzt drei Möglichkeiten. Erstens, du konntest selber gegen die Römer kämpfen. Du konntest dich zum Beispiel den Zeloten zu einer Partisanengruppe anschließen. Nur die Römer, die waren damals die Weltmacht schlechthin, keine Chance. Und viele starben und die Strafaktionen der Römer waren äußerst brutal. Und die zweite Möglichkeit, du hast irgendwie versucht zu überleben. Im Geheimen schimpfst du zwar auf die Römer, tust alles, um nicht negativ aufzufallen und hoffst, dass es irgendwann einmal besser wird. Die Pharisäer, so die religiöse Führergruppe damals, erkannten in der Situation die Strafe Gottes. Weil sie sich als Volk immer wieder gegen Gott aufgelehnt haben, hat Gott sie in die Hand der Feinde gegeben. Aber sie kannten auch diese Zusage von Gott. Wenn ihr wieder zu mir umkehrt, dann will ich euch retten. Dann will ich den Retter schicken. Und auf diese Zusage vertrauten die Pharisäer. Sie vertrauten darauf, wenn Israel Gott wieder ernst nimmt, dass er dann den großen Messias, den großen Retter schickt. Und darum haben sie alles versucht, damit das ganze Volk wieder nach Gottes Maßstäben lebt. Sie machten sich ganz viele Gedanken darüber, wie Gottes Gebote in ihrer Lage lebbar sind. Schufen ganz viele Ausführungsbestimmungen, Auslegungen und Abhandlungen. Und sie versuchten selbst ein Vorbild zu sein. Ihr Ziel, ein Volk, welches gemeinsam Gott beweist, dass es sich geändert hat. Und wir haben ja manchmal von den Pharisäern so ein bisschen schlechtes Bild. Aber eigentlich war ihr Grundanliegen ein zutiefst gutes, das Volk wieder zu Gott zurückzuführen. Und kein Wunder, dass ihnen dann so ein Typ wie dieser Zachäus ein Dorn im Auge war. Denn der Zachäus, der wählte die dritte Möglichkeit. Er versucht, die Situation für sich selbst auszunutzen. Aber das geht nur, wenn er eine ganz egoistische Schiene fährt. Du verbündest dich mit den Römern, den Feinden und hilfst ihnen, dein eigenes Volk zu unterdrücken. Und die Möglichkeit dazu fand er im Zollgeschäft. Zachäus, der stand selten am Zoll, er war der Oberzöllner, der andere für sich arbeiten ließ. Und hat sich dadurch manches angehäuft an Geld. Sein Reichtum muss schon sehr groß gewesen sein. Und die Verachtung der Juden ihm gegenüber auch. Sie hassten ihn. Und wie gingen jetzt die Juden mit Zachäus um? Ihn direkt angreifen ging nicht, denn er stand ja unter dem Schutz der Römer und hatte Einfluss. Aber sie konnten ihm indirekt ihre Abneigung zeigen, ohne Worte. Ihn ausgrenzen, ihn aus dieser wertvollen altorientalischen Gemeinschaft ausstoßen. Und nach ihrem religiösen Verständnis mussten sie das sogar. Denn wer sich mit Sündern verbündet, der wird selbst unrein, dachten sie. Und für die Pharisäer gab es nur einen logischen Weg, was geschehen kann mit diesem Zachäus. Gott wird Zachäus bestrafen. Denn für sie ging immer einer Veränderung erst das Gericht voraus, dem dann entweder Umkehr oder Tod folgte. Das war das, worauf sie hofften. Ihre Vorstellung davon, wie Gott eingreifen wird. Gericht über Zachäus und über alle Sünder. Und dann kam Jesus. Der, von dem immer mehr Menschen erzählten, dass er dieser Retter, dieser Messias sei. jener versprochene Retter. Der, der sie endlich von den Sündern und von den Römern befreien wird. Und dann bleibt dieser Jesus stehen. Direkt unter diesem Zachäus, der sich an diesen Baum klammert. Jesus blickt hoch. Ein kurzer Moment der Pause. Und alle warten auf diesen einen Satz. Die vernichtenden Gerichtsworte. Zachäus, du bist ein Sünder. Gott straft dich. Endlich, endlich tut sich was. Endlich greift Gott ein. Endlich ist die Hilflosigkeit vorbei. Endlich schreitet Gott ein. Die große Chance, dass Gott handeln kann. Und die nächsten Worte, die müssen echt wie so ein Schlag ins Gesicht für alle gewesen sein, die unter dem Zachäus gelitten haben. Zachäus, komm herunter. Ich will heute dein Gast sein. Kein Gericht. Im Gegenteil, diese große Ehre, den bekannten Wanderprediger Jesus zu beherbergen. Und die Gastfreundschaft hat ja im Orient noch einen viel höheren Stellenwert als bei uns. Wird ausgerechnet dem Betrüger zuteil. Dem, unter dem alle anderen litten. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. So handelt Gott nicht. Das passt überhaupt nicht zu dem, was sie als Gottes Weg meinten zu erkennen. Und die Menschen verstehen nicht, was Jesus da macht. Und weil sie sich das nicht vorstellen können, weil sie dachten, dass das jetzt ein riesiger Fehler ist, fingen sie an, sich weiter von Jesus zu distanzieren. Sie fingen an zu tuscheln und über die Art, wie Jesus handelt, zu schimpfen. Und Jesus, der geht mit Zachäus nach Hause. Und dort bei sich zu Hause, in der Gegenwart von Jesus, erkennt Zachäus, wer er ist. Er kennt, dass er schuldig ist und erkennt, dass Gott ihm eine zweite Chance gibt. Ihm, dem Betrüger. Der Zöllner wirft sein ganzes bisheriges Leben über Bord und kehrt um und setzt gleich ein Zeichen, indem er das betrogene Geld zurückgibt. Und zwar viel mehr, als er eigentlich hätte tun müssen. Die Gemeinschaft mit Jesus verändert alles. Der Betrüger kehrt um. Das, worauf die Menschen in Jericho so lange warteten, geschieht. Das, wofür die Pharisäer sich so lange einbrachten, wird wahr. Und sie selbst stehen draußen vor der Tür und bekommen diesen großen Moment göttlichen Handelns nicht mit. Wie bitter. Und was für eine Tragik. Die Pharisäer sind blockiert. Blockiert von ihrer eigenen Vorstellung davon, wie Gott zu handeln hat. Sie sind gefrustet, als das nicht so passiert, wie sie es erwarten. Und darum verpassen sie das, worauf sie so lange gewartet haben. Gott handelt. Gott handelt, rettet Menschen und die Pharisäer stehen vor der Tür. Wie geht es uns? Wo sind wir blockiert, Gottes Handeln mitzuerleben? Wo sind wir so gefrustet, ängstlich, beschäftigt, dass wir bildlich gesprochen vor der Tür stehen, während Jesus das macht, wozu er gekommen ist, zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist? Und das kann an so vielen Stellen passieren. Ich möchte beispielhaft zwei nennen. Blockiert im Bezug auf schwierige Beziehungen und blockiert im Blick auf uns selbst. Und eins ist mir bei diesen Beispielen jetzt kommen wichtig. Im Gegensatz zu den Pharisäern ist es uns geschenkt worden, dass wir Jesus erkennen durften. Es geht in den Beispielen nicht darum, ob wir errettet sind oder nicht, denn das bist du, wenn du Jesus als deinen Herrn anerkannt hast, sondern darum, ob wir das miterleben dürfen, was Jesus als Retter in unserem Umfeld tun will. Blockiert in Bezug auf schwierige Beziehungen. Und vielleicht geht es dir so wie den Juden in Jericho, dass diese eine Person in deinem Umfeld, die auch so eine egoistische Schiene fährt wie ein Zachäus, jemand, der sprichwörtlich über Leichen geht. Vielleicht jemand aus deiner Arbeitsstelle, aus deiner Familie, deiner Schule. Und jedes Mal, wenn du diese Person siehst, verkrampft es sich in dir. Und du kannst nichts dagegen tun, außer auf Distanz gehen. möglichst jeden Kontakt meiden und offen oder indirekt deine Abscheu zeigen. Und vielleicht betest du sogar, dass Gott diese Person irgendwie wegnimmt oder dich selbst aus der Situation rausnimmt. Und du bist gefrustet, weil sich scheinbar nichts tut. Dass Gott nicht so einschreitet, wie du erhoffst. Die Rettung des Retters in deinem Fall nicht zu deinen Vorstellungen passt. Wenn du mit dir unangenehmen Menschen konfrontiert bist, heißt das nicht unbedingt, dass du dich in der falschen Situation befindest. Sondern es kann auch sein, dass du genau dort bist, wo Jesus ist, der kam, um Sünder zu retten. Und sie verändert. Gott, Aktionen und Wunder gibt es ja auch heute noch, weil Jesus dieselbe Macht hat wie damals. Und wir dürfen das miterleben, dabei sein, wenn Gott handelt, wenn er Menschen verändert. Und vielleicht auch durch uns. Darum, gib Menschen nicht auf. Besonders nicht im Familienkontext. Weihnachten steht vor der Tür, Advent. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Freust du dich darauf oder hast du eher so gemischte Gefühle? Die Angst davor, dass es wieder knallt, dass eben keine stille Nacht heilige Nacht wird, sondern eher die Nacht der knallenden Türen und der sarkastischen Bemerkungen. Der Familienbesuch, dann, wenn alle wieder mal zusammenkommen können, nachdem man sich ein Jahr so wunderbar hat aus dem Weg gehen können. Ich selbst, ich darf mich auf Weihnachten freuen, auf das Fest, den Gottesdienst, lecker essen, die Geschenke, die Zeit mit der Familie. Ich weiß aber auch, dass das ein von Gott geschenktes Vorrecht ist. Für viele Menschen gehört das Fest, wie die Schwaben anscheinend sagen, zu den emotional schwierigsten Momenten im Jahr. Ich habe früher bei einer Internetseelsorge mitgearbeitet und die meisten Anfragen bekamen wir in der Zeit um Weihnachten. Und Jesus gibt uns seine Sendung weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Und das gilt gerade in deiner Familie. Und vielleicht erlebst du, dass du, wenn du mit diesem Blickwinkel reingehst, anders in diese Begegnung reingehen kannst. Nicht mehr als die Person, die passiv sich irgendwie zurückzieht und irgendwie probiert, die Tage zu überleben. Sondern als die Person, die aktiv Gutes tut, Menschen liebt, nachfragt, zuhört, beschenkt, weil du weißt, wer dein Retter ist und weil du weißt, wer dein persönlicher Herr ist. Und das zu leben, das kann schwer sein, besonders dann, wenn sich scheinbar über Jahre nichts tut. Aber du musst es nicht alleine schaffen. Jesus ist da. Er, der Zachäus Herz verändern konnte, der hat doch die Macht, dein Herz zu bewahren und zu festigen. Und du hast deine Gemeinde, Brüder und Schwestern, denen du spontan schreiben kannst, du, jetzt ist es gleich soweit, bitte bete doch mit. Und es hilft zu wissen, wer man selbst ist, wer Jesus ist und dass Jesus dafür sorgt, dass du zu deinem Recht kommen wirst. Hör dir darum gerne nochmal die Predigt vom 12.11. an, die genau das zum Thema hat. Als Gottes geliebtes Kind kommst du zu deinem Recht. Und vielleicht darfst du dann dabei sein, wenn Jesus das macht, wozu er gekommen ist. Es gibt ja diese große Verheißung in Joel 3 über die Zeit des Retters. Siehe, er wird die Herzen der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden. Generationen und Familien, die wieder heil werden. Was für ein Jesus und was für ein Retter. Auch für die tiefste zwischenmenschliche Beziehung, deine Ehe. Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber was, wenn sich Liebe in Verletzung, Zorn oder Gleichgültigkeit verwandelt hat? Wenn es nicht mehr romantisch, sondern nett ausgedrückt eher schwierig ist? Weihnachten ist das Fest unseres mächtigen Retters. Gib deine Ehe nicht auf. Egal für wie kaputt und schwierig du sie hältst oder ihr gefühlt nur noch auf dem Papier verheiratet seid. Für Gott ist deine Ehe trotzdem dieses große, heilige Geheimnis, welches auf Christus und die Gemeinde hindeutet. in dem ganz viel steckt. Flüchte dich nicht in den Ehebruch, sei es in Gedanken, virtuell oder ganz real. Flieh lieber zu Jesus, dem mächtigen Retter und Friedensstifter, dem, der den zerbrochenen Halm deiner Ehe nicht umknickt, sondern wieder aufrichten kann. Und Jesus kann das. Auch einer scheinbar toten Ehe wieder Leben einhauchen und sie zu etwas Wunderbarem machen. Wie bei guten Freunden von Sandra und mir, bei denen der Mann die Familie und seine Ehe durch seine Spielsucht an die Wand gefahren hat. So viele Verletzungen, so viele Tränen, so viel Enttäuschung, so viel Scham. Aber ein Jesus, der größer ist. Und heute, nach vielen Jahren, erzählen beide immer noch strahlend von dem, was Jesus ihnen geschenkt hat. Und wir durften noch mehr Paare kennenlernen, die das erlebt hatten, bei denen Jesus Wunder tut. Stell deine Ehe nicht vor die Türe, während der Retter da ist. Und vielleicht kann Weihnachten wieder so ein Neuanfang sein, auch dafür sich Hilfe zu holen und einen Weg wieder anfangen zu gehen, der bestimmt nicht leicht wird, aber den du vielleicht erst allein und dann vielleicht später als Paar gehen kannst, zusammen mit Jesus. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klemmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, 3. Blockiert in Bezug auf uns selbst. Für die Pharisäer, da waren die Fronten klar. Da gibt es den Sünder und da sie die Guten. Und wir kommen aus den Impulstagen. Wir haben im letzten Gottesdienst gehört, dass jeder Mensch von Natur aus ein Sünder ist. Römer 3, 22. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Es geht nicht darum, welche Menschen gut sind und welche böse, sondern wer in einer Beziehung zu Jesus lebt und wer nicht. Wem Gott seine Sünden vergeben hat und wem nicht. Es gibt ja ganz tolle, feine Menschen, Menschen mit einem Riesenherz, mit einem großen Herzen, die aber auf ewig verloren sind, getrennt von Gott. Etwas, was Gott nicht möchte. Er, der sagt, dass er keine Freude am Tod des Sünders hat. Und darum hat er den Retter geschickt, auf den wir jetzt mitten im Advent warten und der schon da ist. Und wir dürfen diesen Retter verkündigen. Nur manchmal fällt es uns schwer. Wir würden gern unseren Freunden von diesem Jesus erzählen, nur fühlen wir uns manchmal blockiert und stellen uns dann bildlich gesprochen selbst vor die Tür, während Jesus halt jemanden anders sucht, der den Menschen von ihm erzählt. Und damit sind wir bei einem kleinen Rückblick auf die Impulstage. Für die, die nicht dabei sein konnten oder die wie ich eine volle Woche gehabt haben, die manches wieder überlagert hat. Wir fühlen uns manchmal blockiert. Und wahrscheinlich steckt einer der Hauptgründe darin, dass wir immer mal wieder vergessen, dass nicht auf uns ankommt. Wenn wir der Meinung sind, dass es unsere Beredsamkeit, unsere Schlagfertigkeit oder unser Wissen entscheidend sind, dann verlieren wir den Heiligen Geist aus den Augen. Nicht du oder ich kann einen Menschen überzeugen, sondern Jesus muss ihm begegnen. So wie damals bei Saulus. Saulus, der hochgelehrte Mann mit einem ganz großen Wissen über die Heiligen Schriften. Und er kannte ja alle Vorhersagen über den Retter. Doch all sein Wissen nützte ihm nichts, im Gegenteil. Er sah seinen Auftrag darin, die Jünger zu verfolgen. Bis zu dem Moment, wo Jesus ihm selbst begegnet ist. Oder viel, viel später, wie bei einer Eta Lindemann. Eta Lindemann, die war Schülerin von Rudolf Bultmann und später Professorin für Neues Testament. Und sie nahm sich sehr viel Zeit dafür, wissenschaftlich auszuarbeiten, warum die Bibel nicht zuverlässig ist, nicht Gottes Wort ist. Und sie war darin auch sehr erfolgreich und hätte wahrscheinlich jeden von uns in einer theologischen Diskussion in Grund und Boden geredet. Keiner von uns hätte sie überzeugen können. Bis zum Jahr 1978. Denn dann geschah was einen kompletten Paradigmenwechsel in ihrer Arbeit bewirkte. Jesus selbst entschied sich, ihr zu begegnen. Und plötzlich fiel sie wie Schuppen vor den Augen. Und die ganzen Puzzleteile passten zusammen. Und sie erkannte, dieser Jesus lebt. Heute noch. Dann muss auch das, was in der Bibel steht, wahr sein. Und ab dem Zeitpunkt verwendete sie ihr ganzes wissenschaftliches Arbeiten und ihren brillanten Verstand dafür zu beweisen, warum die Bibel doch vertrauenswürdig ist. Ganz spannende Bücher. Übrigens an euch Schüler oder an die Eltern von Schülern. Schüler sehe ich gerade nicht. Wenn euch in Religion die historisch-kritische Methode begegnen sollte, da steckt manches Gutes drin. Aber wenn damit angefangen wird, die Bibel zu negieren, dann erinnert euch an die Eta Lindemann, die wirklich enorm fit war, aber die diese Begegnung mit dem Heiligen Geist gebraucht hat. Und ich selbst finde das total ermutigend. Ohne die Wirkung und Begegnung mit dem Heiligen Geist wird nichts geschehen. Es hängt nicht von mir ab. Und das zu wissen, befreit mich von dem Druck, auf alles irgendwie eine Antwort haben zu müssen. Darum, wenn du in einem Gespräch merkst, dass du an Fragen kommst, auf die du keine Antwort hast, dann A, schau, ob es wirklich eine Frage ist, die diese Person hat, oder ob es nur ums Diskutieren geht. Dann block gern ab. Aber wenn es wirklich eine Frage ist, dann biete an, dass du dich schlau machst. Und das wiederum kann ja für dich selbst eine Chance sein, Jesus besser kennenzulernen. Wir Christen sind ja oft gut darin, irgendwelche Sätze nachzuplappern. Und da kann so ein Blick von außen hilfreich sein. Lass dich und das, was du glaubst, gern mal hinterfragen. Was glaube ich und warum? Es hilft dir, sprachfähig zu werden. Und noch ein Tipp. Biete der Person an, dass du in der Situation für sie und mit ihr betest. Also direkt in der Situation. Und dann, wenn sie das will, dann bete ganz kurz. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann begegne der Person XY in den kommenden Tagen und Wochen. Und vielleicht stellt sich Gott dazu. Und dann sind plötzlich ganz viele Fragen völlig unwichtig. Blockiert durch. Und eigentlich sollten hier noch zwei oder drei weitere Situationen kommen, in denen wir in Gefahr sind, blockiert selbst vor der Tür zu stehen, während Jesus, der Retter, drinnen am Werk ist. Und zwei dieser weiteren Punkte waren schon zum größten Teil fertig ausformuliert. Aber dann kamen mir zwei Impulse. A, es wird zu lang. Und B, vor allen Dingen folgender. Die Pharisäer haben sehr viel über den Retter geredet und davon, wie er zu sein hat und was er zu tun müsste und so weiter. Zachäus wiederum hatte einfach Gemeinschaft mit ihm. Und das führte zur Veränderung. Und da kann er uns ein Beispiel sein. Advent ist die Zeit des Wartens. Warten auf den Retter. Darauf, dass der kommt, der uns schon vor Hölle, Schuld und Tod gerettet hat. Aber es gibt ja diese ganz konkreten Situationen in unserem Leben, die bei jedem von uns verschieden sind. Die Situationen, in denen wir auch Rettung brauchen und in denen er mit seiner Rettermacht kommen kann. Und diese Rettungen fangen immer in der Gemeinschaft mit ihm an. Advent ist Zeit des Wartens. Wir dürfen gemeinsam auf Jesus, dem Retter, warten. Gemeinsam mit Jesus, dem Retter, warten. Und dafür kann diese Adventszeit so ein Reminder sein. Deine persönlichen Treffen und Begegnungen mit Jesus, such sie, gerade jetzt in dieser Trubel der Adventszeit. Denn dir ist dein Retter geboren, der heute schon bei dir ist. Amen.